Wieder ist ein Monat rum. Wir haben jetzt die vierte Folge unseres wunderbaren Podcasts Funkhaus Auerstraße. Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schönen mit Tag. Mir in der Runde Dieter Spieltoff und ein Gast, den wir noch nicht hatten. Daniel Mühlenfeld, unser
Schönen Tag.
Mensch für den Nahverkehr, und darum soll es auch heute gehen.
Daniel, und darüber hinaus.
Und darüber hinaus, genau. Unser Mensch für alles. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ganz kurz in Stichworten: Daniel Mühlenfeld, 41 Jahre, seit 2014 Mitglied des Rates der Stadt und nahverkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Ja, nahverkehrspolitischer Sprecher. Wer in unserer Stadt wohnt und das Glück hat, hier leben zu dürfen, hat sicherlich in den letzten Wochen bzw. Tagen intensiv die Zeitung gelesen und erfahren, dass es bei der Ruhrbahn, bei unserem Nahverkehrsnetz, neue Planungen gibt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt in Kraft treten werden. Teilweise gibt es Unmut, was diese Pläne angeht, aber ja, wollen wir erstmal präsentieren, warum überhaupt das alles notwendig ist und was für einen Stand wir haben.
Also bevor der Daniel ins Kleingedruckte geht, das er deutlich besser beherrscht als ich, nun mal die Ausgangslage. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt waren wir ja genötigt zu beschließen, dass der ÖPNV um 7 Millionen günstiger werden muss. Mit dem Auftrag sind wir dann an die Ruhrbahn rangegangen und an die Verwaltung. Die wiederum haben einen Plan vorgelegt. Erstens, das ist kein Plan der Partei oder der Parteien, sondern ist mal die Grundlage für eine weitere Planung. Und an der Stelle sind wir jetzt nämlich da dran zu arbeiten, dass es nicht solche Härten gibt, wie da bis jetzt noch so drinstehen.
Peinliches Schweigen.
Ja, wir überbrücken die Situation. Wir kriegen ja reichlich Feuer vor allen Ecken. Definitiv. Und dann steht da, ja, die SPD will diesen Plan umsetzen. Das ist mitnichten der Fall.
Genau.
Sondern das ist nur eine Grundlage, wobei wir am Ende die 7 Millionen irgendwie erreichen müssen.
Wir haben ja fraktionsintern mit einer Sondersitzung den Diskussionsprozess über dieses ganze Papier ja auch schon gestartet. Was heißt, wir nehmen das nicht so hin, wie es jetzt ist, und gucken, welche Alternativen es möglicherweise gibt. Ja, aber Daniel, möchtest du uns vielleicht mal vorstellen, was jetzt das Problem ist, beziehungsweise was die Ausgangslage in Sachen Planung für den ÖPNV ist?
Naja, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt gekriegt, wie viel Zeit wir nicht haben. Insofern müssen wir, glaube ich, an dem Punkt ein Stück weit zuspitzen. Das grundsätzliche Problem, was wir an der Stelle haben, ist, dass der jetzt auf dem Tisch liegende Vorschlag natürlich in sehr extremer Weise in eine Richtung ausgerichtet ist. Nämlich die 7 Millionen, die laut Haushaltsbeschluss über den ÖPNV als Kostendeckungsbeitrag beizubringen sind, durch Kosteneinsparungen zu realisieren. Und man kann durchaus kritisieren, dass bei den Planungen, die jetzt angestellt worden sind bei der Stadtverwaltung und bei der Ruhrbahn, um diese 7 Millionen Summe gegenzufinanzieren, gegenzurechnen, eben konsequent in die Richtung Einsparung gedacht worden ist. Man kann sich auch vorstellen, dass man beispielsweise punktuell über eine Angebotsausweitung diskutiert, von der man dann ebenso prognostisch erwarten dürfte, dass sie vielleicht höhere Einnahmen in die Kassen der Verkehrsgesellschaft spült und die 7 Millionen Deckungslücke dann nicht dadurch geschlossen wird, dass wir weniger Geld ausgeben, sondern vielleicht auf der anderen Seite an der einen oder anderen Stelle mehr Geld einnehmen. Und das ist zumindest eine Perspektive, die man jetzt auch nochmal intensiver betrachten sollte, anstatt vorschnell, wie das in den vergangenen Jahren leider viel zu oft der Fall gewesen ist, konsequent immer nur die sogenannten Kostendeckungsbeiträge über Angebotskürzungen umzusetzen zu versuchen.
Was sagst du denn den Leuten? Also wir haben ja diese Pläne bekommen und Zahlen bekommen, und wenn das heißt, dass in der Vergleichsstadt zum Beispiel Herne der Kilometer zu fahren mit ÖPNV 1,90 Euro kostet und in Mülheim 5,90 Euro. Was halte ich den Leuten denn entgegen, wenn die sagen, wie kann das, ist doch viel zu teuer?
Vom Grundsatz her mag das auf den ersten Blick aufmerken lassen. Wenn man sich die Sache detaillierter und genauer betrachtet, dann gibt es auch dafür Gründe. Zum einen ist Herne ein reiner Busverkehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, ha, das ist jetzt das Argument, sämtliche Bahnen einzustampfen. Aber auch die immer wieder angestellten Kostenvergleichsrechnungen zwischen Bus und Bahn als oder Schiene als Verkehrsträger im Nahverkehr, die hinken auch ein bisschen, weil da unter anderem von ungleichen Voraussetzungen ausgegangen wird. Das kann ich jetzt hier an der Stelle gerne länger ausführen, aber dann sind wir gleich wirklich am Ende der Aufnahme. Was die unmittelbaren Kostenvergleiche angeht, was die Wirtschaftlichkeit hier gerechneten Personenbeförderungskilometer angeht, so ist es so, dass die Bilanz der Ruhrbahn und auch vorher schon die Bilanz der MVG unter anderem auch dadurch belastet gewesen ist, dass die gesamte Schieneninfrastruktur, Haltestellen, Schienen und so weiter und so fort im Etat der Gesellschaft angesiedelt, eingelagert.
Weil die Fahrwege sind. Jetzt, ne?
Und wir haben viele Nahverkehrsunternehmen, mit denen wir uns dann in Benchmarks vergleichen, die günstiger sind, die aber streng genommen keine Mobilitätsinfrastrukturunternehmen sind, sondern die sind Mobilitätsdienstleister. Die nutzen die Schienen, die im Eigentum der Stadt sind, wo dann auch die Stadt und damit der Kernhaushalt der Stadt für Ersatzinvestitionen, für Erneuerungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Betriebssicherheit und so weiter und so fort finanziell verantwortlich ist. Und wo im Hinblick auf die reine Mobilitätsdienstleistung diese Infrastrukturerhaltungskosten bei der Gesellschaft gar nicht etatisiert werden. Insofern rechnen die einfach schlanker. Und
das ist das Äpfel- und Birnenproblem.
Das ist das Äpfel- und Birnenproblem. Und man könnte jetzt sehr zugespitzt auch sagen, dass die Verkehrsgesellschaft, die alte MVG, die jetzige Ruhrbahn bzw. Ruhrbahn Mülheim, über den Tatbestand, dass das Infrastrukturvermögen bei ihr im Anlagevermögen bilanziert wird, eigentlich schon über Jahre hinweg eine strukturelle Entlastung des Kernhaushalts der Stadt beigesteuert hat. Denn die entsprechenden Defizite wären sonst unmittelbar und direkt im Kernhaushalt aufgelaufen und hätten womöglich schon zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt dazu geführt, dass die finanziellen Handlungsspielräume bei der Stadt schmaler würden. So war es in einem Etat einer Tochtergesellschaft ausgelagert und hat die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune an sich nicht unmittelbar und nicht sofort so belastet.
Ja, das sind natürlich Zusammenhänge, die nur ganz schwierig zu vermitteln sind, weil auch andere Städte, glaube ich, haben noch andere
Konstellationen
und da sind die Schienen anders bewertet und in anderen Zusammenhängen eingebunden. Das macht es natürlich schwierig, in den direkten Vergleich zu gehen.
Das stimmt. Wir haben beispielsweise in Essen, ohne dass ich das im Detail offen gestanden komplett nachvollziehen kann, wie da die Rechtsstruktur ist und auch nicht nachvollziehen möchte, weil es nicht mein Beritt und meine Verantwortung ist, ein Cross-Border-Leasing. Das heißt, da ist ein auswärtiger Investor, der noch Besitzanteile an Nahverkehrsinfrastrukturvermögen hält. Und so haben wir eine ganze Reihe von Variationen, wie in den Kommunen unterschiedlich die Frage geklärt und beantwortet ist, wie Infrastrukturvermögen jeweils in der Stadt bewirtschaftet wird oder wem es gehört und wer dafür verantwortlich ist.
Wir schießen jetzt pro Jahr 35 Millionen Euro in den ÖPNV. Jedes Jahr. Wir wissen, dass unsere Stadt finanziell am Ende ist. Und sind ja auch verpflichtet, dieses Einsparziel zu erreichen. Welche Vorschläge können wir denn machen, die umsetzbar sind, wo wir sagen können, okay, Kostenreduzierung, also du hast gerade schon gesagt, Einnahmeerhöhung ist das eine, kann man überlegen, wenn ich dann nur lese, dass der Kostendeckungsgrad immer ÖPNV bei, weiß ich nicht, 2,54% liegt. Wie kann man Einnahmen da möglicherweise erhöhen, aber auch ja Angebote verändern? Doppelstrukturen, wir haben also viele Parallelverkehre. Wo kann man da ansetzen?
Der ursprüngliche Antrag, den wir als SPD-Fraktion gestellt haben, war ja, die gerade von dir angesprochenen Parallelverkehre zu entflechten und dafür Sorge zu tragen, dass nicht gleich mehrere Buslinien dieselben Streckenabschnitte befahren und sich damit sozusagen gegenseitig kannibalisieren und damit auch ein Stück weit unwirtschaftlich werden. Das ist ein Kritikpunkt gewesen, der seitens der Bezirksregierung, die als Aufsichtsbehörde ja die Nahverkehrspläne der Stadt auch begutachten muss, Stellungnahmen dazu abgibt, immer wieder angeführt worden ist. Da ging es insbesondere um die Schlossbrücke, wo entsprechend nach heutigem Stand ja eine ganze Reihe Buslinien drüber fahren.
Sechs waren es, ne?
Sechs insgesamt.
Und eine Straßenbahnlinie unten drunter.
Genau. Und insofern haben wir an der Stelle, zwei, die 901.
Zwei, genau.
Ja
auch eine Straßenbahnstrecke.
Genau. Ja. Insofern haben wir an der Stelle tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, dass man das, anders organisieren und vielleicht auch anders verknüpfen könnte. Und die Stoßrichtung unseres ursprünglichen Antrages war, den Schienenverkehr zu stärken und zu ertüchtigen und die Busverkehre so zu organisieren, dass sie in erster Linie Zubringerfunktion zur Schiene, zur Straßenbahn, zur Stadtbahn erfüllen. Das sehe ich mit den vorgelegten Vorschlägen jetzt an der Stelle so zunächst mal nicht umgesetzt. Mhm. Es ist, glaube ich, noch zu früh, jetzt hier wirklich in abschließender Detailtiefe die Maßnahmen zu würdigen. Ich glaube, man kann aber insgesamt sagen, dass die Planung, so wie sie jetzt vorgelegt ist, womöglich geeignet ist, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, die den Kostendeckungsbeitrag zu erwirtschaften auf dem Papier. Aber nicht geeignet ist, tatsächlich ein adäquates Nahverkehrsangebot so vorzuhalten, wie das für eine Stadt wie Mülheim an der Ruhr eigentlich notwendig ist.
Lass uns doch an dieser Stelle mal ganz kurz unseren Bildungsauftrag erfüllen. Und für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt haben, was jetzt passiert und die Pläne noch nicht vor Augen hatten, was für Auswirkungen sollen denn das sogenannte Netz 23, es hängt uns gerade gegenüber an der Wand, was für Auswirkungen wird das auf die Straßenbahn haben?
Geplant ist, dass die Straßenbahnlinie 901 auf Mülheimer Stadtgebiet nicht mehr fährt. Das heißt, dass also der Streckenast, der von der Duisburger Verkehrsgesellschaft in Mülheim bedient wird, von der Stadtgrenze Duisburg bis zum Hauptbahnhof nicht mehr fährt. Die Straßenbahnlinie 104 wird komplett aufgegeben. Das heißt, der Kahlenbergast und auch der andere Teil des Linienastes, der die Aktienstraße raufführt, wird nicht mehr angeboten als Schienenverkehr. Dann ist es so, dass die Linie 102 eingekürzt werden soll. Das heißt, der neue Endhaltepunkt südlich der Ruhr wäre dann die Haltestelle Broich-Friedhof. Und auf dem anderen Linienast in den Norden nach Dümpen hinein würden vereinzelt Haltepunkte aufgegeben, von denen Verwaltung und Ruhrbahn sagen, die seien seitens der Nutzerinnen und Nutzer nur stark unterdurchschnittlich nachgefragt und insofern nicht notwendig. Und durch Aufgabe dieser Haltepunkte würde dann sozusagen auch der Durchlauf eines Straßenbahnzugs von einem Endhaltepunkt zum anderen beschleunigt.
Und man rechnet, wir haben uns gesagt, pro Haltepunkt eine Minute etwa.
In etwa, das hängt natürlich immer davon ab, wie weit sind die auseinander, wie ist die Verkehrssituation, fahren die quasi auf einem eigenen Gleiskörper oder im Straßenraum. Da kann man ja immer davon ausgehen, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und das dann möglicherweise nicht so schnell geht. Gleichzeitig ist leider Gottes auf allen Linien mit einer verbliebenen Linien, mit einer Taktverschlechterung zu rechnen, mit einer Ausdünnung. All das wird und soll nach den vorgelegten Planungen Personal, Material und so weiter und so fort Kosten einsparen, weil weniger Gefäße, wie es dann technisch heißt, und entsprechend weniger Fahrerinnen und Fahrer.
Sagt immer noch Gefäße. Ich dachte, der ist immer abgeschafft worden.
Ja, der ein oder andere nutzt das noch.
Gefäß.
Ja, Gefäß.
Und Beförderungsfälle.
Ja, genau. Es kann Fahrgast und Beförderungsfälle. Ja.
Und alternativ dazu oder dafür würde weitestgehend deckungsgleich mit dem alten Linienverlauf der 901 und dem Linienverlauf der 104 Richtung Essen dann eine Metrobuslinie eingerichtet, die dann in entsprechender Geschwindigkeit Mobilität von der einen Stadt zur anderen sicherstellen soll. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber auch da gibt es noch eine ganze Reihe offener Fragen. Der zweite Punkt, der einzige für sich betrachtete Punkt, von dem ich jetzt sagen würde, dass es wirklich eine Verbesserung, eine Angebotsverbesserung darstellte, wäre die Durchbindung der Stadtbahnlinie U18 bis zur Hochschule Ruhr West. Auch da gibt's noch kleine, ich will nicht sagen Haken, aber doch Punkte, auf die man nochmal genauer gucken muss, wie dann im Detail eine Planung für eine solche Durchbindung aussieht. Auch hier ist sozusagen ein Wermutstropfen mit verbunden, weil auch die Taktfrequenz auf der U18 zurückgefahren würde auf einen 20-Minuten-Takt. Und allein das ist nach meinem Dafürhalten für eine Stadt in einem Ballungsraum, der von sich selbst als Metropole spricht, nur schwer zu verkaufen.
Jetzt stellen sich ja viele hin und sagen, rein auf der Arbeitnehmerseite sei eine große Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gingen. So ist zu lesen. Verdi stemmt sich da. Soweit ich das mitbekommen habe, haben wir den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mühlauer Verkehrsgesellschaft eine Beschäftigungsgarantie bis 2034 gegeben.
Ja, 34, 33, 32, also so, um den Dreh. Ja, ja. Also wir reden da auf jeden Fall über eine erkleckliche Zeitstrecke, ja, die erstmal garantiert ist. Natürlich hat man in so einem Unternehmen immer auch eine natürliche Personalfluktuation und ich kann natürlich Personalstärke abschmelzen, indem ich einfach über einen gewissen Zeitraum dann darauf verzichte, offene Stellen nachzubesetzen.
Beim fahrenden Personal, ich lese ja immer, wir haben zu wenig Fahrer.
Die Situation beim fahrenden Personal ist vom Grundsatz her im Augenblick schwierig. Alles, was man mitbekommt, ist, dass in ganz vielen Städten in der Region, aber nicht nur hier, sondern tatsächlich auch weit darüber hinaus, aufgrund der aller Orten, Klammer auf mit Ausnahmen, Klammer zu, getätigten Investitionen in den Nahverkehr, Fahrerinnen und Fahrer händeringend gesucht werden. Und die Situation für Beschäftigte in diesem Berufszweig, was die Beschäftigungslage angeht, ausgesprochen gut ist. Und es insofern tatsächlich an der einen oder anderen Stelle schon schwierig ist, überhaupt Personale noch zu gewinnen. Und insofern ist das natürlich auch ein Punkt, über den man nachdenken muss, ob möglicherweise der ein oder andere, der sich dann hier nicht mehr gebraucht fühlt, woanders hin entwickelt. Andererseits ist es ja so, dass aufgrund der Beteiligung der Stadt Essen, Stichwort Lead City, an dem Pilotprojekt der Bundesregierung sozusagen über eine Ausweitung des Nahverkehrsangebotes klimapolitisch in einer Metropolstadt gegenzusteuern, eine Angebotsausweitung geplant ist, für die dann wiederum natürlich auch Fahrpersonal gebraucht wird. Also ich würde jetzt im Augenblick nicht prognostizieren wollen, wie sich eine 1:1 Umsetzung, rein hypothetisch gesprochen, des Netzes 23 auf der einen Seite und eine Angebotsausweitung in Essen auf der anderen Seite dann realiter auf die Fluktuation beim Fahrpersonal in der Gesellschaft auswirkt.
Da ist auch ein Riesenproblem, wie wir das verargumentieren sollen, dass wir hier in Mühlheim Dinge einkürzen müssen. Und auf der anderen Seite, jenseits der Stadtgrenze nach Essen, der Bund hat 16 Millionen reingesteckt, soweit ich die Zahl im Kopf habe, und da werden Linien ausgeweitet, neu eingerichtet, Takte verkürzt, und wir tun hier in Mühlheim genau das Gegenteil. Aber rein aus fiskalischen Gründen und nicht aus Vernunft.
So ist das. Und man muss jetzt mit dem etwas schizophrenen Zustand bei der Ruhrbahn, also der Gesamtgesellschaft Ruhrbahn, leben, dass wir uns in den beiden unterschiedlichen kommunalen Bediengebieten, was sozusagen die Paradigmen der Nahverkehrspolitik angeht, im Augenblick in unterschiedliche Richtungen bewegen. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht vom Grundsatz her eigentlich der Meinung bin, dass eine gemeinsame Gesellschaft nicht doch eine gute Lösung und ein guter Ansatz ist. Ich finde auch insofern ein bisschen problematisch, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt aufgrund dessen schon etwas marktschreierisch wieder die Sinnfrage oder die Existenzfrage für die Gesellschaft gestellt worden ist. Wir haben sie gerade mit großem Aufwand und großen Bemühungen, wenn man so will, auf die Schiene gesetzt. Und im Grunde genommen wird sie jetzt nach kaum 2 Jahren bestehen, schon wieder in ihrer Existenz in Frage gestellt. Und das hilft jetzt auch nicht unbedingt, die Arbeit, die tägliche Arbeit zu erleichtern, und hilft auch nicht den Beschäftigten da, sagen wir mal, das Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit zu geben, wenn Mitglieder der Aufsichtsgremien dann öffentlich darüber schwadronieren, ob es nicht besser sei, man wird den Laden wieder rückabwickeln. Ne? Ja. Also das halte ich für sehr bedenklich im Hinblick auf die Frage, dass es natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit braucht, damit man eben auch vernünftig und in Ruhe arbeiten kann.
Nun stehen wir jetzt nicht nur an der Klagemauer und beschweren uns, sondern wir haben ja diesen Plan vorliegen und wir haben ja auch ein paar Ideen, glaube ich, wo man im Sinne einer zukunftsfähigen Mobilität Dinge besser machen kann. Da hast du ja auch schon einiges zu geschrieben.
Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, das ist richtig. Das betrifft nicht nur meine Person, das betrifft auch unseren Fraktionskollegen Carsten Trojan. Und wir werden ja im Kern besetzt aus weiteren Mitgliedern der Fraktion sowie weiteren interessierten Mitstreitern aus der Partei insgesamt auch nochmal zusammensitzen und sehr intensiv Vorschläge, Ideen, Anregungen und Kritikpunkte diskutieren, die anknüpfend an dem jetzt vorgelegten Plan überlegen, wo punktuell oder aber auch durchaus grundlegender Nachbesserungen, Umstellungen und so weiter und so fort möglich sind. Das betrifft ganz unterschiedliche Punkte. Das betrifft beispielsweise die kürzlich unter ganz anderen Vorzeichen in einem ja, zunächst mal Modellprojekt, aber offensichtlich nun ganz gut angenommen, soweit ich das übersehen kann, Modellprojekt in Duisburg ins Werk gesetzt worden sind, also quasi On-Demand-Dienste,
ja, das ist
was
das Stichwort,
den
ja.
Nahverkehr und das Nahverkehrsangebot angeht, wo also sozusagen auf Nachfrage, auf Bedarf dann bestimmte Routen, bestimmte Fahrziele angedient werden, die an und für sich von der Auslastung her nicht mehr linienwürdig wären, die also nicht genug Auslastung böten, dass da nach wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten eine reguläre Bus- oder Bahnverbindung eingerichtet werden könnte.
Und da kommt dann ein kleines Gefäß um die Ecke.
Da kommt dann das sogenannte kleine Gefäß oder aber vielleicht auch ein größeres auf einer fixen Strecke, die dann aber nur sozusagen auf Abruf angedient würde. Ich glaube, wenn man sich mal deutschlandweit umguckt, gibt's eine ganze Reihe von Überlegungen und Modellen, die in dem Bereich sich bewegen. Und ich glaube, es ist sinnig, da einfach auch einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und mal zu überlegen, welche Lösung an der Stelle ist denn gegebenenfalls so oder mit Anpassungen und Modifikationen für Müllheim an der einen oder anderen Stelle übertragbar.
Und wie haben sich die Hörerinnen und Hörer das System vorzustellen, on demand? Also man hat dann seine App auf dem Handy oder sein Telefon und ruft
oder
da an.
Oder Telefonnummer, genau. Und meldet dann mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf idealerweise für einen bestimmten Zeitpunkt eben einen Beförderungsbedarf an. Und dann hängt es eben von der konkreten Ausgestaltung des Systems ab, ob es tatsächlich eine Tür-zu-Tür-Beförderung gibt, wie eine Art Sammeltaxi, bei dem man dann vielleicht den einen oder anderen Umweg in Kauf nehmen muss, weil da noch weitere Passagiere drin sitzen, die auch irgendwo anders hin müssen, oder ob ich tatsächlich an einer bisher regulären Linienhaltestelle warte und weiß, da fährt aber dann eben tatsächlich nur ein Bus oder ein Sammeltaxi lang, wenn ich es denn im Vorfeld auch geordert habe. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Wie das genau auszugestalten sein wird, wird man am Ende feinsäuberlich überlegen müssen.
Man muss sich auch die Kostenseite da so angucken.
Die Kostenseite muss man sich immer angucken.
Ja, logisch. Ich hatte mal berichtet von dem System, da was in Leipzig ist und in anderen Städten, ja auch so Clever Shuttle, wo man quasi auch ein Sammeltaxi hat. Man kennt aber vorher genau den Fahrpreis, sogar den Fahrer. Und wird man dann da zügig abgeholt, kann genau sehen, wie viele Minuten braucht er noch, bis er bei mir vor der Tür steht. Ein geniales System, natürlich auf der Taxi-Ebene und nicht auf der ÖPNV-Ebene, wo man ja den Fahrpreis ohnehin subventioniert. Das machen die natürlich nicht, klar. Aber in diese Richtung muss es gehen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Ergänzung oder sinnvolle Weiterentwicklung des Nahverkehrsangebots in Bereichen, wo, wie eben gesagt, eine bestimmte Nachfrage nicht überschritten wird und wo man einfach schauen muss, welche Kompromisse man finden kann, um eine mangelnde dauerhafte Auslastung auf der einen Seite eben so Rechnung tragen zu können, wie den unstreitig trotzdem vorhandenen Mobilitätsbedarfen und Forderungen der dort ansässigen Wohnbevölkerung. Man muss irgendwie gucken, dass man zu vertretbaren Lösungen, zu Kompromissen kommt, damit möglichst allen Erfordernissen Genüge getan ist.
Ist ja auch das Thema so Anschlussmobilität. Wenn ich an der Endhaltestelle bin irgendwo, muss aber noch, weiß ich nicht, 2 Kilometer zur Seite fahren. Hast du da schon mal drauf geguckt und mit dem Carsten zusammen, was man da möglicherweise anbieten könnte, um Mobilität auch weiterzuführen?
Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, wir haben ja jetzt zunächst mal mitgenommen und es ist ja zum Teil auch in der Verwaltungsvorlage, die dieses Liniennetz jetzt quasi in die politische Debatte einbringt, so schriftlich fixiert, dass auf jeden Fall eine Verbesserung der Anschluss- und Überstiegsqualität gewährleistet sein soll. Da muss ich nur sagen, das ist eine Aussage oder eine Zusage, die haben wir über die letzten Jahre immer wieder bekommen. Mhm. Und analog dazu hat es immer weitergehend und ununterbrochen, aber die Klagen gegeben, dass genau das eben in vielen Fällen nicht erfüllt worden ist. Und das ist so ein Punkt, wo mir im Augenblick in der konkreten Situation der Glaube und die Vorstellung fehlt, dass man jetzt ausgerechnet unter der Regentschaft dieser Sachzwänge des Sparens dann plötzlich den Königsweg gefunden hat, um ausgerechnet diese Serviceverbesserung tatsächlich dann zu realisieren.
Also dreiklang pünktlich, sicher, sauber.
So. Ja? Ja. Also nur um das sehr deutlich zu sagen, ich mache den Kolleginnen und Kollegen bei der Ruhrbahn an keiner Stelle einen Vorwurf für die Situation, wie sie ist. Die leben mit den Gegebenheiten, so wie sie, sagen wir mal, auch seitens der politischen Entscheider gestaltet werden. Mhm. Und die Unternehmensleitung ist da auch an der Stelle nur in der Situation, das umzusetzen, was ihr an Beschlussfassung auf den Tisch gelegt wird. Ja. Umgekehrt sage ich, dass wir als Beschlussfassende dann eben oftmals auch Zwängen unterworfen sind, wo man mitunter schon die Frage stellen kann, inwieweit das Ideal der kommunalen Selbstverwaltung tatsächlich noch Bestand hat. Wenn also die finanzielle Gesamtsituation einer Stadt einen Stadtverordneten oder sagen wir mal einen gesamten Stadtrat, wie bei diesem Thema, quasi zwingt, Entscheidungen zu treffen, von denen man sagte, eigentlich, wenn wir frei entscheiden könnten, würden wir die so nicht treffen wollen.
Ja.
Und das ist, ohne jetzt sozusagen ins Philosophische ausweichen zu wollen, schon eine Grundsatzfrage, mit der wir auch umgehen müssen bei dem Thema. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, nochmal sehr deutlich, gerade in diesem Kontext und auch unmittelbar mit diesem ÖPNV-Bezug, das Thema der auskömmlichen Finanzierung der Städte und Gemeinden aufzurufen.
Ja, das ist ein Riesenthema.
So, denn wir sparen uns zu Tode. Und wenn man sich den Nahverkehr und die Entwicklung des Nahverkehrsangebots über die letzten 15 Jahre anguckt, dann ist es im Grunde genommen eine Geschichte, bei der immer wieder der Nahverkehr aufgrund der Kostenstrukturen der erste Kandidat war, wenn es darum ging, die sogenannten Konsolidierungsbeiträge beizubringen. Und dann hat im Grunde genommen eine Entwicklung eingesetzt, die sich mit der Zeit eben auch selbst verstärkt hat. Wir haben Angebot reduziert. Dadurch haben wir natürlich, alles andere wäre ja auch illusorisch, an der einen oder anderen Stelle Fahrgäste verloren. Mhm. Das heißt, wir haben nicht nur auf der einen Seite der Gleichung Kosten eingespart, sondern wir haben auf der anderen Seite der Gleichung eben auch Einnahmen verloren. Das heißt, das, was ich gespart habe, ist nicht 1:1 in der Bilanz unterm Strich angekommen, sondern es haben sich darüber mittel- und langfristig dann eben sozusagen weitere Unterdeckungen ergeben. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Haushaltsrunde im Nahverkehr war dann aber auch wieder klar, dass man dann nochmal gucken musste, wie und wo zu sparen ist. Und dieser Trend verstärkt sich eigentlich weiter und hat sich jetzt weiter verstärkt. Das Ergebnis liegt jetzt mit dem Netz 23 vor. Und man muss schon sagen, dass wir uns in Mülheim mit dieser Vorgehensweise, mit dieser Vorstellung einer weiteren Reduzierung auf das vermeintlich absolut notwendige eigentlich in einer Fahrtrichtung bewegen, wo uns alle anderen Kommunen, nahezu alle anderen Kommunen quasi entgegenkommen, weil die sich alle von dem Eindruck von Verkehrswende, Klimawandel und Lebensqualität in Städten auf den Weg gemacht haben, tatsächlich dem Nahverkehr eine andere Priorität zu gewähren.
Das ist das Fatale an unserer Arbeit hier im Rat, dass wir Dinge tun müssen, hast du gerade schon gesagt, die wir selber eigentlich gar nicht wollen.
Das setzt ja 1:1 das Thema der ersten Folge fort mit der generellen Haushaltsdiskussion. Und wir befinden uns da im Prinzip in einer Abwärtsspirale, solange sich jetzt nicht
verantwortlich irgendwas tut. Und das werde ich nicht müde zu sagen. Verantwortlich gemacht werden wir als Kommunalpolitik. Und letztendlich steht aber die Verantwortungslinie ganz irgendwo anders. Wenn wir hier Aufgaben übernehmen für die Gesamtgesellschaft, aber die nicht refinanziert wird, dann sind wir hier unten diejenigen, die die Hunde beißen am Schluss und müssen das ausbaden. Wir haben es ja erlebt über Demonstration. Die nächste Demo ist ja schon geplant. Zum Erhalt des ÖPNV, also auch da muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Niemand will den ÖPNV abschaffen. Ja, aber das sind dann auch so Kampfbegriffe, wo man immer gucken muss. Aber letztendlich sind wir diejenigen, die es aushalten müssen, unterm Strich. Und da kann man auch denen, die an anderer Stelle Verantwortung tragen, in Land und Bund, nur sagen, sucht euch mal irgendwann Leute, die noch Kommunalpolitik betreiben wollen, wenn ihr die Städte so weiterhin unterfinanziert. Also sich dem immer auszusetzen, ist nicht wirklich schön.
Also sagen wir mal, wir würden jetzt in dieser Diskussion zu dem unwahrscheinlichen Ergebnis kommen, wir sparen jetzt diese 7 Millionen nicht ein. Im Bereich des ÖPNV. Ja. Was wären denn die Alternativen realistisch?
Rein theoretisch müsste man sagen, dann gibt es noch mal was bei der Grundsteuer B rauf. Und dann,
glaub ich, Gewerbesteuer.
Gewerbesteuer, aber dann brennen die Barrikaden. Das kann keiner wollen. Wir sind bei 890 Punkten in der Grundsteuer B. Um die 7 Millionen reinzukriegen, müssten wir nochmal 200 Punkte drauflegen. So, und das geht nicht. Punkt um. Ja, also nicht mit der SPD, auf keinen Fall. Aber andere Ideen jetzt, um die, wenn man die 7 Millionen mal erreichen muss, ja, habe ich nicht mehr.
Ja gut, da wird wieder dann das berühmte Theater an der Ruhr aufgegriffen. Aber wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit mal, also wahrscheinlich, wir sollten uns bemühen, zeitnah mal eine Folge über das Kulturangebot unserer Stadt zu machen und dann auch zu erklären, was für eine Aufgabe über die reinen Theaterstücke an sich das Theater an der Ruhr im Bereich der Bildung
übernimmt. Die sind gewaltig, das macht sich keiner Begriff von. Und ich halte es für mehr als fatal, zwei Bereiche gegeneinander auszuspielen. Also zu sagen, jetzt erhalten wir den ÖPNV in der jetzigen Struktur, damit wir dieses Defizit weiter finanzieren können, machen dafür die Kultur platt. So ein Denken können wir uns nicht leisten. Also da will ich auch komplett dagegen.
Die Alternative sollte ja auch nicht sein, den ÖPNV in seiner jetzigen Struktur zu erhalten. Eben. Denn wir müssen ja auch sagen, das Angebot, auch wie es jetzt gerade besteht, ist ja eigentlich kein ideales. Eben. Denn das Liniennetzangebot, so wie es im Augenblick vorgehalten wird, ist ja auch ein gewachsenes Ergebnis einer anderthalb Jahrzehnte dauernden Flickschusterei am System. Ja, ja. Und es gibt ja seit geraumer Zeit eigentlich das Verlangen, dass es einen neuen großen Wurf aus einem Guss fürs Liniennetzangebot geben soll, geben muss. Denn die ein oder andere Verwerfung, die ein oder andere Unwirtschaftlichkeit, die es im System ja ohne weiteres tatsächlich auch gibt, mit doppelt vorgehaltenen Streckenführungen und so weiter, die ist ja auch daraus entstanden, dass man sich dem Thema ÖPNV, wie gesagt, in den letzten 15, 20 Jahren immer nur auf der Ebene des Klein-Klein genähert hat. Dann hat man an der Linie A an dem einen Ende rumgedoktert und an der Linie B an dem anderen Ende rumgedoktert und hat dann da im Grunde genommen nach den Bedarfen und den Vorstellungen von irgendwelchen Sprengelfürsten Optimierungen vermeintliche vorgenommen und nicht dabei bedacht, dass natürlich bei so einem Gesamtsystem, was auch im Zusammenhang wirkt, jede Veränderung am langen Ende auch andernorts Konsequenzen hat. Ne? Also wie der legendäre Detmar Kramer sagte, alles hat mit allem zusammen mit zu tun und so wenn ich mir am Arsch ein Haar ausreiße, dann tränen mir die Augen. Und das ist sozusagen auch ein Aspekt, der in dem Zusammenhang oftmals nicht berücksichtigt worden ist. Und da haben wir jetzt sozusagen die Konsequenzen von am Tisch liegen.
Das war fast eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Fast
also aber die Botschaft, die mir da eben auch ganz, ganz wichtig ist, nochmal, habe ich am Anfang schon gesagt, die Gesprächsgrundlage hat die Ruhrbahn jetzt gelegt. Die werden jetzt dafür angemessen verhauen. Dafür kriegen die auch Schmerzensgeld für, ist alles okay. Wir sind jetzt dabei, ich glaube, wir haben 18 Änderungsanträge, was hast du jetzt?
So in etwa.
Um den Dreh.
Und noch ein paar mehr Fragen. Also wenn jetzt irgendjemand in der Planungsabteilung der Ruhrbahn oder bei der Planungsverwaltung der Stadt das hört, dann
die kriegen dann doch einen dicken Hals, aber geschenkt, dafür sind sie da. Wir als SPD-Fraktion arbeiten dran, das so hinzubekommen, dass man es letztlich auch, dass wir es dann vertreten können. Wird schwierig genug. Begeistert ist da keiner. Aber wir arbeiten dran, an der Mobilität hier in Mülheim, ja, auch die moderner aufzustellen, als sie jetzt ist.
Das haben wir auch seit geraumer Zeit getan. Also wenn ich da vielleicht noch einen abschließenden fachlichen Kommentar zugeben darf. Wir haben ja vor in etwa 2,5, 3 Jahren ein großes Konzept, auch durchaus abgestimmt mit anderen Fraktionen, auf den Tisch gelegt und haben das politisch zur Diskussion gestellt. Und hätte der ein oder andere, der heute CETA und Mordio schreit, ich will noch nicht mal sagen zu Unrecht, zum damaligen Zeitpunkt genauso viel Energie da reingesetzt, uns dabei zu unterstützen, dieses Liniennetzangebot Angebot ins Werk zu setzen. Und das hätte dann 2-3 Jahre jetzt schon Zeit gehabt, sich in der täglichen Praxis zu bewähren. Dann wären wir vielleicht heute nicht in der Situation. Und insofern muss ich auch sagen, sehe ich die ganze Entwicklung durchaus auch mit einer gewissen Ernüchterung, denn das, was jetzt passiert, ist eigentlich das, was wir vor längerer Zeit schon vorhergesehen haben und was wir mit dem damaligen Angebot eigentlich haben abwenden wollen. Und jetzt stehen wir trotzdem da, weil der ein oder andere auch in den eigenen Reihen zum damaligen Zeitpunkt nicht bereit war, den Weg mitzugehen.
Ja. Eine Sache hätte ich vielleicht noch, weil das ja auch oft gemutmaßt wird. Wir beschneiden jetzt das Straßenbahnnetz. Und viele Menschen, beziehungsweise nicht, es gibt Stimmen, die dann behaupten, wir sind auf dem Weg zum Ausstieg aus dem Straßenbahnnetz komplett in dieser Stadt. Was spricht konkret dagegen? Stichwort Fördermittel, Rückzahlungen etc. etc. Also besteht die Gefahr, dass wir aus dem Straßenbahnnetz komplett aussteigen werden?
Also ich glaube nicht, dass es eine Situation geben wird, wo sich eine politische Mehrheit für so eine Idee fände. Das ist für mich nicht vorstellbar. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo nicht mehr damit zu rechnen wäre, dass das zustimmungsfähig ist. Was die Fördermittelkulisse angeht, so sagen die einen dies, die anderen sagen jenes und ich warte dann tatsächlich jetzt lieber erstmal ab, bevor ich mich auf dieses oblatendünne Eis begebe, dass da tatsächlich auch konkrete Aussagen seitens der Bezirksregierung getroffen werden. Denn die sind natürlich am Ende des Tages auch nochmal von entscheidender Bedeutung für die Frage, wie wirtschaftlich ist ein solcher Netzvorschlag, eine solche Netzkonzeption, wenn denn dann sozusagen diese Kostenfaktoren noch oben drauf kommen und nur eingepreist werden müssen.
Man wird uns ja nicht sagen können, ihr müsst aber da sparen, aber dann, ich greife mal eine Zahl, 50 Millionen Euro von irgendwas zurückzahlen. Das macht keinen Sinn. Also von daher ist unsere Verwaltung ja auch mit der Bezirksregierung eng im Gespräch, um das zu klären.
Gut, damit haben wir dann die neue Schlagzeile, SPD möchte Straßenbahn vom Stadtgebiet verbannen.
Die ist auch kompletter Unfug. Also ich weiß nicht, wer sowas in die Welt setzt. Das ist Quatsch.
Man hört das oft genug. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt nochmal klargestellt haben. Ja, Daniel, hast du noch irgendwas, was du jetzt konkret loswerden möchtest?
Ich schüttle den Kopf.
Das weiße Haupt.
Ja, dann bedanke ich mich schon mal bei dir. Möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben zwar gesagt, es ist erst erstmal ein Prozess, der innerhalb einer Arbeitsgruppe der Fraktion / der Partei laufen wird, aber natürlich sind wir für jedes Feedback aus der Bürgerschaft offen, per E-Mail über unsere Facebook-Seite zu unserem Podcast Funkhaus Auerstraße. Suchen Sie uns auf Facebook, kommentieren Sie, geben Sie uns Hinweise, zum Beispiel auch, was wir an unserem Podcast besser machen können. Was wollen Sie aus unserer Stadt hören? Wir sind offen, aber trotzdem ganz dicht.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Gut,
Ja, dann sind wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.